Free audio post-production by Alphonic.com.
Was sind so vielleicht Prinzipien oder Taktiken, wo du sagst, wenn du die gut kannst, hast du mal so 70-80% Rüstzeug?
Okay, also Taktik Nummer 1, keinen Fehler machen. Gerade auf so einem Level ambitionierter Breitensportler gewinnt nicht der, der mehr Punkte macht, sondern es verliert der, der mehr Fehler macht. Ganz einfach. Klare Grundregel. Grundregel Nummer 2, sind wir in der Defensive, sind wir hinten an der Grundlinie, versuchen wir uns schön, ruhig, gut zu bewegen, klar gegen den Ball zu arbeiten und nicht irgendwie den Ball jetzt zwingend an dem Gegner vorbeizuspielen oder jetzt den Lob genau in die Ecke zu setzen, sondern auch hier, wir bleiben ruhig, wir geben unserem Gegner erstmal die Möglichkeit, den Punkt zu machen, aber genauso geben wir ihm auch die Möglichkeit, den Fehler zu machen. Der Spanier sagt immer, tranquilo, tranquilo, Leute, tranquilo, einfach macht's langsam, spielt es langsamer, es geht nicht darum, es schnell zu spielen.
Stärke beginnt im Kopf. Dein Persönlichkeitspodcast von Spomind mit Phil Hoffmann. Inspirierende Perspektiven, nützliche Tools und praktische Übungen von Sportlern für Sportler. Alles, um erfolgreicher zu trainieren, achtsamer und effektiver zu coachen. Wir glauben an die Magie des Sports, Persönlichkeiten zu formen.
Sportfrei und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Spomind Podcast. Wir haben diesen Monat ja so als Themenschwerpunkt Randsportarten bzw. Sportarten, die vielleicht einfach noch nicht so bekannt sind und noch nicht zur Masse gehören. Und da ich selber dem ganzen Thema so ein bisschen nachgehe die letzten Jahre, habe ich mir hier jemanden eingeladen, der A, aus dem Tennis kommt, aber auch unfassbar erfolgreich im Paddeltennis oder im Paddle ist. Jonas Messerschmidt. Jonas ist in Köln zu Hause, hat so ein bisschen eine ähnliche Vita wie ich. Das heißt, Sportmanagement studiert, ungefähr das gleiche Alter. Das heißt, auch so diesen ganzen sportlichen Background, ist Trainer aktuell, hat eine eigene Tennisschule, Tennistrainer, Paddeltrainer, Personaltrainer, also Trainer durch und durch. Jonas, erstmal herzlich willkommen bei uns im Podcast. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Habe ich grundlegend etwas vergessen, beziehungsweise erzähl mal, wo bist du gerade? Hast du schon so ein bisschen durchklingen lassen?
Hallo Phil, schön hier zu sein. Vielen Dank. Ich bin bei mir in Köln im Büro. Ich habe die große Ehre, mit dir heute das Gespräch zu führen. Wir wollen ein bisschen über Tennis, über Paddel, über Mindset reden. Und ich bin gespannt, wo uns das Gespräch hinführt. Ja, wie du schon angedeutet hast, so Vita sehr, sehr ähnlich, Mindset wahrscheinlich dadurch sehr, sehr ähnlich, Leidenschaft zum Sport ist da und freue mich auf den Podcast.
Cool, danke erstmal dafür. Wie gesagt, wir haben, wir teilen so ein bisschen ein Alter, wir teilen vielleicht auch die Leidenschaft für den Sport, hast du gerade schon erwähnt. Du bist selber Kölner Jung durch und durch, in Köln studiert, in Hennef zu Hause, was ja wirklich, ich glaube, gehört zu Köln. Ich gebe mir mal ein bisschen kurz, ganz so bin ich nicht intus.
Ja, also ich bin in Bad Honnef, das hört sich ja ähnlich an wie Hennef. Hennef kennt man, weil da die große Sportschule ist, genau.
Genau, danke.
Genau, Bad Honnef bin ich geboren und das ist quasi, also das ist an der Grenze zu Rheinland-Pfalz. Ich bin aber geborener Rheinländer, genau, also in Spuckweite zu Köln, sage ich mal, ein bisschen den Fluss springen und später wieder aussteigen, ne, vom schönen Rhein. Und dann nach Köln gezogen. Gebe ich immer einen kurzen Abriss so von meiner Vita. Also ich bin nach Köln gezogen, dann zum Sportstudium, Sportmanagement und Sportkommunikation habe ich an der Deutschen Sporthochschule in Köln studiert. Hatte dann das große Glück, nach 4 Semestern ein akademisches Stipendium an der State University of New York zu bekommen, wo angedacht war, dass ich nur ein halbes Jahr dort bin. Habe dann aber da das Women's Tennis Team der State University of New York trainieren dürfen aufgrund von verschiedenen Umständen und war dann anderthalb Jahre in New York und bin mit den Mädels durch ganz Amerika gereist, also hauptsächlich Ostküste, Kanada und durfte mit denen fünfmal die Woche auf dem Platz trainieren, dreimal im Gym und genau, dann wäre ich fast in Amerika geblieben, weil die ATP mir ein Angebot gegeben hat, aber dann bin ich zurück nach Deutschland, bin dann 2,5 Jahre in den Süden von Deutschland, nach Heilbronn, habe in der Spielerberatung gearbeitet und habe da das Sponsoring und Management von einem Drittliga-Fußballverein geleitet, der SG Sonnenhof Groß-Asbach. Bevor ich dann wieder nach Köln bin, genau, weil ich gemerkt habe, mein Herz ist mit Filz überzogen. Ich muss irgendwas mit Tennis machen. Ich hatte Bock, mich selbstständig zu machen und wollte einfach was Eigenes machen und musste wieder zurück ins Rheinland. Und so ist genau dann die Idee entstanden, meine Tennisschule zu gründen in Köln. Genau. Mhm. Das war ein kurzer Abriss meiner Vita.
Absolut, aber mega, mega spannend. Du bist auf jeden Fall rumgekommen. Hilf uns mal ganz kurz. Also ich bin ja grundlegend unfassbar, ja, schon so Hobby, Leidenschaft, begeisterter Tennis. Zumindest gucke es gerne, spiele es wahrscheinlich eher schlecht, aber spiele es auch gerne. Also weil es doch eine unfassbar schwere Sportart ist und letztlich ist es wahrscheinlich auch ein Grund, warum ich so beim Padel hänge, weil es halt die einfachere, in Anführungsstrichen, Sportart ist im Vergleich zum Tennis. Zumindest auch in der Lernkurve. Und gleichzeitig hilf uns mal ganz kurz, du warst in USA, du hattest von der ATP, wie funktioniert das? Also warst du dann als Trainer angestellt, warst du beim Verband angestellt oder gib mir mal einen Einblick, wie das ganze System Tennis vielleicht auch funktioniert.
Tatsächlich bin ich nach New York gegangen, also ich bin nach New York gegangen über ein akademisches Stipendium, weil ich eigentlich ein halbes Jahr dort einfach studieren wollte. Jetzt ist es so, dass in Amerika so ein System herrscht, ich kann gar nicht mehr sagen, ist schon ein bisschen her. Act 101 heißt es, glaube ich. Das heißt, es gibt gewisse Sportarten, die nur für Frauen an gewissen Unis sind. Oder nur für Männer. Das heißt also, in dem Moment, wo du ein super starkes Football-Team hast, wo dann 120 Leute im Squad sind, muss dieser Act 101 greifen. Und das heißt dann quasi, dass diese Uni andere Sportarten nur für Frauen anbieten kann, muss, damit quasi da ein Gleichgewicht herrscht, dass gleich viele Frauen und Männer quasi in sportlichen Aktivitäten sind. So. Deshalb hat meine Uni leider kein Tennis angeboten, deshalb konnte ich nicht für die Uni Tennis spielen, also war jetzt kein College-Spieler. Dann war ich ein halbes Jahr dort und habe studiert, habe währenddessen einen Dozenten kennengelernt, der meinte, boah, geil, endlich mal jemand hier, der Tennis spielen kann, ich muss irgendwie versuchen, dich hier zu halten. Und dann hat der gesagt, pass auf, werd doch Assistant Coach, ich krieg dich da rein, dann kriegst du noch ein Semester bezahlt, weil so eine Semestergebühr in Amerika, da reden wir halt von $48.000, also das kannst du nicht mal so eben machen. Und dann als Assistant Coach, dafür musste ich halt mit die Mädels mittrainieren. Habe ich gesagt, geil, mache ich bleib. Und dann ist der Head Coach irgendwann krank geworden.
War das
Und
deine
dann
erste
ist Jonas.
Trainererfahrung? Entschuldige, dass ich da kurz
Nein,
reinspringe.
nein, nein,
Nein,
nein.
du hast
Ich,
quasi vorher
also ich
schon.
habe mit, genau, ich habe mit 13 angefangen,
Ah,
Training zu
okay.
geben. Und so ich habe quasi, ich bin mit 16 von zu Hause ausgezogen. Ich habe mein Abi quasi mit Tennistraining finanziert, meine eigene Wohnung und dann auch mein Studium. Während meines Studiums teilweise schon über 40 Stunden Training gegeben. Und genau, also die Erfahrung hatte ich. Also ich habe mich da auch recht wohl gefühlt mit der Sache dann direkt. Ja, ist der Trainer krank geworden und dann hieß es, Jonas, traust du dir zu, Head Coach zu werden? Ich so, klar, her damit. Und dann habe ich nochmal ein halbes Jahr verlängert. Genau, und genau, währenddessen wurde ich dann, ja, man trifft natürlich viele Leute dann und dann waren wir auch bei ein paar Turnieren und bei den NCAA State Championships und da habe ich dann jemanden kennengelernt, der bei der ATP arbeitet und der meinte halt, wir suchen Analysten bei der ATP, komm zu mir nach Miami, du kriegst ein Ground Ticket überall und darfst überall dir die Spiele angucken, aufzeichnen, technisch analysieren etc. pp. Hat mir auch gut gefallen, die Jobbezeichnung, nur ging es aus familiären Gründen, musste ich eigentlich wieder nach Deutschland zurück. Und habe auch gewusst, wenn ich da zusage und da bleibe, dann bleibe ich wahrscheinlich für immer. Und ja, das ging aus familiären Gründen nicht so richtig, weil ich nach Deutschland zurück musste. Und deshalb habe ich dann gesagt, okay, geht's wieder zurück nach Deutschland.
Die Jobbezeichnung Analyst, gibt es die auch in Deutschland?
Ich denke ja, ich denke ja.
Ja?
Also du, das kommt ja immer mehr, auch gerade so im Profifußball, ne? Dass so
Profifußball kenne ich
Scouts,
tatsächlich, genau, ja. Das gibt es tatsächlich schon
ja,
länger,
genau.
aber wie gesagt, ich tauche so oder probiere so ein bisschen einzutauchen in die Tenniswelt und da bist du natürlich viel tiefer drinne, viel mehr verwurzelt. Deswegen einfach so mal so aus Neugier die Frage, ob wir schon so
Ja.
professionell auch hier arbeiten. Ja.
Ah, gute Frage, ob es so diesen klassischen Analysten im deutschen Tennis gibt. Also im Padel gibt es auf jeden Fall noch nicht.
Ja.
Aber so im Tennis, schätze ich, wird sie geben, ja. Also es gibt so Programme wie Dartfish und so heißt das, ne? Da kannst du so quasi genauso Bewegungsmuster aufzeichnen, Keypoints setzen und übereinander legen. Und ja, wobei Tennis ja auch sehr individuell in Technik. Es gibt viele funktionierende Techniken. Es gibt nicht so dieses Schwarz-Weiß, ne? Klar, es gibt so gewisse, ja, ich sag mal, sportmotorische Geschichten oder Bewegungsanalysen, die müssen stimmen, ne? Aber sonst kannst du ja relativ individuell in deiner Technik sein.
Lösungsorientiert, ne? Also ich war auch schon damals in der Uni, haben sie bei uns in Trainingswissenschaft und Leipzig ist ja relativ groß und bekannt, dank auch dem IAT, Institut für Trainingswissenschaft, da ging es dann langsam los, dass sie weg sind von diesem, also uns das auch zu lernen, weg von diesem, nicht Musterbild, hilf mir mal ganz kurz, Leitbild. Also diese leitbildorientierte Trainingswissenschaft, das heißt einfach lösungsorientiert zu denken, das fand ich auch sehr, sehr spannend, fand ich eigentlich ganz cool, ja.
Ja, total. Gerade bei so Spielsportarten, ne? Also ich sage jetzt mal bei so Zyklikern wie Schwimmen, Radfahren, Laufen, da gibt es wahrscheinlich ganz klare Muster, die du einhalten musst, ne? Da gibt es wahrscheinlich ein bisschen weniger Raum für Individualität, aber gerade bei so einer Spielsportart, wo du spielsituativ auf Situationen dich einstellen musst, schätze ich mal, dass das ein bisschen einfacher ist, da Individualität reinzubringen.
Jonas, warum hast du Sportmanagement und Journalistik oder Sportjournalistik, Kommunikation eher gewählt statt Trainingswissenschaft? Oder weil an sich Köln hat ja quasi auch einen recht großen Trainingswissenschaftshintergrund. Es klingt jetzt eigentlich, dass du, wie du schon sagst, durch und durch eigentlich auch Trainer bist.
Ja, absolut, absolut richtig. Und das werde ich oft gefragt. Das habe ich mich auch selber oft gefragt. Ich glaube immer, das war so ein bisschen Überheblichkeit. So nach dem Motto, weil ich ja gesagt habe, ich habe schon recht früh mit Training angefangen. So nach dem Motto, ich weiß schon fast alles in der Trainingslehre und vielleicht möchte ich irgendwann mal so ein bisschen über den Tellerrand gucken und was aufbauen, wo viele Leute lehren und das quasi, also vielleicht schon mal mit einem Hinblick auf eine Tennisschule etc. Genau, deshalb war für mich so so ein bisschen dieser BWL-Charakter, so ein bisschen fürs Leben mitzunehmen, auch wichtig. Hab natürlich parallel viele Scheine gemacht, was Training angeht, sei es Personal Trainer, sei es Krafttrainer, sei es Cardio-Geschichten, Yoga, Pilates etc. Ne? Aber ja, das ist aber eine gute Frage, definitiv. Also meine Vita würde auch verstehen, Trainingslehre studiert zu haben, ja.
Jetzt hast du ja quasi deine eigene Tennisschule, hast auch schon erwähnt, Filz und Asche, erstmal cooler Name. Hilft es dir denn dennoch,
Danke.
dass du sagen kannst, war ganz, ganz coole Entscheidung vor dem Gedanken, vielleicht wirklich betriebswirtschaftlich auch den einen oder anderen Fehler vielleicht zu vermeiden, sagen wir es mal so.
Ganz ehrlich, schwierig. Also ich glaube, dass so ein Studium, also das da drehen wir, das bleibt jetzt vielleicht ein bisschen zu groß oder das Rad ein bisschen zu groß, aber ich glaube, dass einfach so die Lehre der Praxis sehr weit entfernt ist und also da gewisse Modelle und bli und bla. Also ich sag mal so, ein Sportstudium, bin ich ganz ehrlich, ist jetzt nicht Raketenwissenschaft. Ne? Also das kriegt man, glaube ich, ganz gut hin. Aber das Wichtigste, was uns gelehrt wird, ist einfach soziale Kompetenz, Miteinander und Empathie. Also weil gerade im Sport verbindet, Sport ist Team, Sport ist Kommunikation. Das sind die Werte, glaube ich, die uns Sportstudenten für einen potenziellen Arbeitgeber sehr interessant machen und nicht, glaube ich, das banale, brutale Wissen im Kopf, sage ich jetzt mal so.
Ja. Danke, dass du das auch nochmal so erwähnst. Das ist tatsächlich vorher nicht besprochen worden, weil ich da auch ein großer Freund von bin. Ich habe selber ein längeres Semester, also anderthalb, in Norwegen verbracht und muss auch gestehen, dass ich in diesem anderthalb Jahren oder sag mal selbst in einem Semester, wo wir wirklich da an der Uni waren und in der Lehre quasi drinne waren, finde ich, habe ich mehr gelernt, wie man Lösungen auch akademisch Herrschaft, also herleitet und erarbeitet an als in Deutschland, in unserem Bildungssystem. Deswegen, jetzt hast du ja quasi auch Amerika zumindest kennengelernt. Teile ich die Einschätzung hundertprozentig, dass diese akademische Lehre jetzt nicht unbedingt sehr praxisorientiert oder auch lösungsorientiert, wenn wir mal so herangehen, nicht unbedingt so ist. Und gleichzeitig finde ich es ganz schön, dass du jetzt quasi auch nochmal die Werte vom Sport, Kommunikation, Gemeinschaft etc. ansprichst, weil das ist ja auch ein großes Motiv, warum wir Spomind gegründet haben, weil ich auch daran glaube, dass der Sport halt ein bisschen mehr kann als vielleicht nur Leibeserziehung, wie es halt früher hieß, ja.
Cool, absolut, definitiv, ja.
Wie hast du es in Amerika wahrgenommen? Hast du dort vielleicht auch nochmal, also hast du dort anders studiert, einfach bloß mal vielleicht um das Ganze abzurunden?
Ja, du bist da mehr in einem Stundenplan, also du hast nicht die klassische Vorlesung, sondern du hast ein Fach, was du hast, hast du dreimal die Woche, am Ende jeder Woche gibt es einen Test und also es ist so und ja, es ist halt relativ praxisorientiert, wie ich finde, aber auch was so die Anforderungen angeht, dann nochmal dünner als in Deutschland tatsächlich. Also es ist schon deutlich leichter gewesen nochmal. Ja, also aber eher schulisch. Also es wirkt kleine Klassen und du läufst quasi in deinen Stundenplan hin und her und hast Fächer mehrfach in der Woche und bist ein bisschen weniger, sag ich mal, selbstbestimmt, also oder selbst geführt auch. Also das finde ich ja ganz, ganz schön in Deutschland, dass man da also relativ viel selbst machen muss und ein bisschen sich einfinden muss, wie komme ich zurecht in so Sachen organisatorisch. Und das kriegst du da relativ vorgegeben. Die Jungs und Mädels sind da natürlich auch deutlich jünger, wenn sie auf die Uni gehen, ne? Also teilweise sind die mit 17 schon am College, ne?
Okay.
Ja, es gibt ja mittlerweile wirklich viele tolle Podcasts da drauf, die sich mit Sportpsychologie und sonstigen sportlichen Themen beschäftigen. Und wir sind natürlich stets bemüht, mit den Hosts, den Schöpfern dieser Podcasts in Kontakt zu kommen, Networking zu betreiben, Erfahrungen und Wissen auszutauschen und dich dann daran teilhaben zu lassen. Wenn du uns bei diesen und anderen Unterfangen gerne unterstützen möchtest, unseren Podcast schätzt und uns helfen möchtest, damit voranzukommen, dann kannst du das unmittelbar tun. Abonniere uns ganz einfach in der Podcast-App deiner Wahl. Hinterlass uns vielleicht eine positive Rezension, 5 Sterne bei Spotify oder bei Apple Podcast, dort vielleicht sogar mit einer Textrezension. Damit bringst du uns voran. Neben positiven Zahlen motiviert es natürlich auch sehr, da einfach mal was zu lesen. Außerdem möchten wir dich heute noch auf unseren Newsletter hinweisen. Dort gibt es einmal im Monat alles Aktuelle zu SpoMind, aktuelle Termine, aktuelle Seminare und alles drumherum. Bleibe also über unsere Arbeit auf dem neuesten Stand. Die Anmeldung zum Newsletter findest du in den Shownotes.
Dann will ich das tatsächlich so ein bisschen abrunden und abschließen, unsere gemeinschaftliche akademische Laufbahn, und würde ganz gerne mal zu deiner Tennisschule kommen. Ha, Tennis an sich machst du schon sehr lange, hast du gesagt. Gibt es ein gewisses, ist die Tennisschule vielleicht auch in einem gewissen Niveau, wo du sagst, Mensch, mein Ziel ist es schon auch Richtung Leistungssport Leute heranzubringen? Oder ist es eher so Zwischending von allen Niveaustufen, Kinder, Erwachsene? Hilf uns mal ganz kurz da nochmal einen Einblick zu bekommen.
Genau, also wir sind Filz und Asche. Wir sind inzwischen ein Team aus 18 Trainern.
Krass, okay.
Und ich und mein Kompagnon Philipp sind quasi so Oberhaupt, haben so ein bisschen den Hut auf, bezeichnen uns da ungern als Chef, weil ein Team funktioniert nur in flachen Hierarchien, wie ich finde. Wir haben natürlich, also wir sind keine klassische Akademie, also wir sind jetzt nicht die einen da 6 Stunden am Tag durchjagen und dann quasi sehr, sehr, ja, individuell sind. Wir haben natürlich Leistungsspieler bis Regionalliga, aber im Großen und Ganzen sind wir schon im Breitensport zu Hause. Hatten im Peak 5 Vereine, die wir betreut haben und mit Trainern bestückt haben. Genau, und wollen uns natürlich jetzt so ein bisschen auch Richtung Padel ausrichten noch. Und ja, das ist im Endeffekt Filz und Asche.
Dann danke, dass du quasi den Fit und die Übergang schon hergestellt hast zum Paddle. Was habt ihr vor? Also wie siehst du es selber? Was?
Wir wollen selber Plätze haben und eine Paddelschule aufbauen. Und da wollen wir tatsächlich auch ein bisschen mehr Richtung Leistung dann auch arbeiten. Klar, auch die Breite abholen, ne? Also wir sind immer ein Fan, die starke Spitze wächst aus der starken Breite. Aber da habe ich halt auch wirklich, also sage ich mal, die noch mal deutlichere Motivation, da Leistung aufzubauen.
Dann lass uns ganz gerne wirklich nochmal so ein kleines bisschen jetzt auch beim Paddel bleiben, Padel, in der spanischen Variante. Wie oft musst du es dir erklären, dass Paddel nicht Paddeln ist?
Oh, also am Anfang wurde ich oft gefragt, wo denn mein Neoprenanzug ist, als ich die
Ja.
Tasche übergeschwungen habe und gesagt habe, ich gehe paddeln. Das war am Anfang leider, also so, ich meine, ich habe ja schon relativ früh mit Paddel angefangen. 2017, da bin ich in Deutschland ja dann doch nicht der allererste, aber so, ich sag mal so in der zweiten Generation. Und am Anfang musste man das leider tatsächlich doch recht oft erklären. Inzwischen sind wir so weit, dass die Leute tatsächlich wissen, was es ist, schon mal.
Ja. Ich habe jetzt letztens auch wieder, also mein Instagram-Feed ist, glaube ich, mindestens 50% mit Padel sehen und Impact. Letztens erst wieder eine Grafik gesehen,
Sehr gut.
Das ist die, klar, am stärksten wachsende Sportart. Das hört man, glaube ich, oft. Aber das ist, was hat es letztens überholt? Ich glaube, Tennis als aktive, nicht Tennis, sorry, Tischtennis als aktive Spieler. Also das heißt, es spielen aktiv mehr Leute Paddle statt Tischtennis. Wie bist du dazu gekommen? Weil meine Historie, das erste Mal Padel zu spielen, ist auch schon recht lang. Oder schon älter sozusagen.
Okay, wann hast du das erste Mal gespielt?
Es muss zwischen 2015 und 2017 gewesen sein in Berlin. Es gab, oder es gibt,
Oi,
den Platz
okay.
gibt es immer noch. Da haben wir das erste Mal das gezockt, weil wir damals immer auch mal geschaut haben im Freundeskreis, was kann man in Berlin machen? Also ist jetzt nicht so weit von uns, von Leipzig aus. Was kann man in Berlin machen, was es vielleicht bei uns noch nicht so gibt? Und da haben wir das erste Mal Padel gezockt und waren dann aber auch so angefixt, dass wir gesagt haben, hey, wenn wir in Berlin wieder sind, und das war meistens so ein, zweimal im Jahr, probieren wir das mal wieder zu machen, einfach zu spielen. Das
Cool.
heißt, so diese ersten, und das war dann halt tatsächlich auch ein, zweimal, einmal überhaupt im Jahr, war in Berlin und lass es vielleicht so 2016, 2017, also ungefähr vielleicht auch wirklich die Zeit, wo du das erste Mal
Naja.
damit in Verbindung gebracht wurdest. Ja.
Ja, cool. Ja, also bei mir war es tatsächlich eine Tennismannschaftsfeier, eine Weihnachtsfeier. Wir haben mit der Tennismannschaft gesagt, komm, was können wir machen? Und in Köln war auch so ein bisschen Epizentrum von Padel tatsächlich. Also die erste richtig große Halle stand eigentlich in Köln. Also weg von den Outdoor Courts, so die erste Halle, ja, kann man eigentlich sagen, stand in Köln. Und dann hat ein Kollege von mir gesagt, du, pass auf, lass mal Padel spielen gehen. Ich so, was denn das? Also können wir gerne mal machen. Sind wir spielen gegangen. Lustige Geschichte direkt da gibt es ein paar lustige Sprüche jetzt da seitdem. Beim ersten Mal spielen, ich war die Nummer 1 der Tennismannschaft und dementsprechend natürlich auch motiviert. Und wenn ich auf dem Platz stehe, brenne ich immer, dann gibt es nicht viel links, rechts, dann will ich zocken, dann will ich Gas geben. Und ja, geht so ein Ball ein bisschen an die Seite. Was mache ich als großer Boris Becker-Fan und Tennisspieler? Ich hechte hinterher. Was passiert? Der Schläger, der ja ums Handgelenk fixiert ist,
Ja.
schwingt rum, schwingt mir gegens Auge, Blut spritzt. Und ja, also endete am Ende in der Notaufnahme da, dass der Arzt gesagt hat, das will ich nicht selber machen, das soll der Augenspezialist machen, der in Bereitschaft ist, der dann da aus dem Schlaf geklingelt wurde. Wurde mit 4 Stichen genäht und ja, da ist, also die einen sagen, ich habe Blut geleckt an dem Tag, die anderen sagen, ich habe ein Auge drauf geworfen.
Ja.
Ja, also so, das war eigentlich mein erster Kontakt mit dem Padel, aber gerade das hat mir trotzdem super gut gefallen und gesagt, komm, das machen wir weiter. Und dann ja, habe ich auch weitergemacht und ging dann recht schnell, weil ich habe ich gemerkt, da geht was, hat mal mich für ein Turnierchen angemeldet, was bei uns in Köln war. Lustigerweise erste Runde gegen die Nummer 1, damalige Nummer 1 von Deutschland ausgelost worden. Gedacht, okay, toll, kriege ich eine Reise. Aber ich spiele's, ich habe Bock drauf, mal gucken, was die so können. Am Ende 6-2, 6-2 gewonnen.
Okay.
Dann habe ich gedacht, okay, da geht was. Da geht
Ja.
was, ne? Und dann ist die Nationalmannschaft relativ, oder der Nationaltrainer damals relativ schnell auf mich aufmerksam geworden, hat gesagt, Jungs, oder Jonas, komm mal dazu zum Training. Dann wollten die Jungs natürlich mit mir auch als Partner spielen und so, ja, so war ich dann relativ schnell in dem Kreis, in dem guten Kreis, dann natürlich mit den guten Jungs trainiert und dann wird man natürlich auch selber besser und dann 2018 das erste Mal auf einer Weltmeisterschaft nach Paraguay geflogen, ja, das war dann natürlich so, geil, hier geht was.
Ja, erstes kleines
Und
Highlight, ja.
ja, total. Und vor allem, weil ich im Tennis, ich habe auch eine Leistungskarriere im Tennis halt hinter mir, war da auch so in der deutschen Spitze und gerade wo ich gut wurde, also wo ich auch ein Angebot hatte, zu Nick Politeri in die Akademie zu gehen, habe ich mich halt so stark verletzt, dass ich anderthalb Jahre gar kein Tennis spielen konnte. Das ist jetzt eine lange Geschichte, aber war dann für mich natürlich auch nochmal so bepimpern für mich selbst, ne, dass ich in einer anderen Sportart das jetzt schaffe, was ich eigentlich immer vorhatte, ne, mal den Adler auf der Brust zu spüren, ja.
Ja. Kann ich 100% nachvollziehen,
Ne?
weil gerade so mit Verletzung rausgerissen zu sein, ist auch so das Schlimmste. Habe ich ja selber eine kleine Leidensgeschichte und habe mir auch gesagt, auf keinen Fall
Ja,
hörst du auf. Zweckgebunden oder anders fremdbestimmt, nämlich von deinem Körper, irgendwie deine Sportart nicht mehr betreiben zu können. Deswegen kann ich deine Energie, die damit verbunden ist und die Motivation sehr, sehr gut verstehen. Jonas, trotzdem nochmal zurück. Jetzt hast du das eine Turnier gespielt und Padel ist ja trotzdem davon geprägt, dass man zusammen gut spielt, zu zweit, finde ich persönlich. Mit wem hast du da zusammen gespielt? Ja?
Ich glaube, das war mit Ralf damals, ja.
Hatte
Ralf
der schon?
Ist auch ein.
Hatte der schon Padel?
Ja, Ralf. Ja, schon. Er hatte ein bisschen Padel-Erfahrung, ist aktuell auch, also hat es auch weiter betrieben, ist aktuell, glaube ich, deutscher Meister Herren 40, also wirklich auch ein sehr guter Spieler. Und ja, mit dem, ich glaube, es war mit dem Raller, ja, mein erstes Turnier.
Hat er dich so ein bisschen gecoacht oder also jetzt kommt so ein bisschen meine eigene Wahrnehmung, meine eigenen 1-2 Jahre, so Paddle-Perspektive auch damit dazu. Auch jetzt letztes Jahr angefangen, so die ersten kleinen Turniere zu spielen. Deswegen bin ich da so ein bisschen neugierig, wie das abläuft, ja. Bei euch jetzt untereinander also als Tennis.
Also tatsächlich ist er auch Bundesliga-Coach Tennis, also er ist Trainer einer Bundesliga-Mannschaft. Aber ich würde mich als relativ uncoachable bezeichnen. Und ich glaube, dass das Gleiche ist beim Raller vom Typ her auch so. Ich glaube, wir haben uns da einfach ganz gut in dem Moment zusammengefunden, sehr symbiotisch, ohne uns gegenseitig da irgendwie den Weg zu weisen. Wir haben einfach beide gebrannt und hatten Bock. So, also das war tatsächlich, glaube ich, eher so, dass wir das einfach gut gematcht hat in dem Moment und wir uns da gar nicht irgendwie einer den anderen an die Hand genommen hat. Ne?
Was denkst du, was macht ein gutes Padel-Team aus oder was macht einen guten Spieler aus? Ist ja doch von der Anforderung auch doch schon ein bisschen anders als beim Tennis, oder?
Ja, definitiv. Also natürlich jetzt, also da gibt's natürlich, wir können jetzt auf zwei Ebenen reden, einmal auf der physischen und einmal auf der psychischen. Also auf der physischen brauchst du natürlich eine gute Athletik, du brauchst eine gute Stabilität, du brauchst Techniken, ganz einfach. Und auf der psychischen brauchst du einfach viel Stabilität im Kopf, also weil du gerade über diese Golden Point Regel, wenn es ein Stand steht, entscheidet der nächste Punkt. Das natürlich bringt nochmal ein bisschen mehr Druck in die ganze Nummer. Und du brauchst natürlich einfach auch so ein Mindset, du musst Teamsportler sein. Also wenn du irgendwie sagst, ich bin der Geilste, der daneben macht nur Scheiße, ich bin unfehlbar, dann bist du falsch auf dem Platz. Du musst quasi sehr selbstreflektiert sein und muss vor allem sehr schnell ja rechnen können, also viele Spielsituationen schnell einschätzen können.
Ja, spannend,
das sind, glaube ich, die Merkmale, ja.
Ja, ich bin da wirklich auch so ein bisschen neugierig aus eigener Entwicklungspotenzialsicht. was kann ich noch machen? Was denkst du so ein bisschen über die Sportart? Wo würdest du sagen selber, wo sind deine Stärken im Padel oder wo fehlt es vielleicht noch ein bisschen?
Also Stärken sind definitiv Power und Matchhärte, sage ich mal. Also, dass ich mich relativ gut in Drucksituationen bewegen kann. Schwäche, also ich bin mit Sicherheit nicht der filigranste Spieler, ne? Also nicht der technisch sauberste Spieler und nicht der aller flinkste Spieler. Ich meine, ich bin 1,94, habe 100 Kilo. Wenn dann natürlich jetzt so ein 1,80er mit seinen 73 Kilo Dratik über den Platz fegt, der ist definitiv ein bisschen schneller unten am Ball als ich. Nur natürlich muss man sowas, seine Schwächen natürlich auch genau kennen und vielleicht dann einfach den Schritt weiter vorne sein, weil ich weiß, ich cover ein bisschen mehr nach oben ab, weil ich ein bisschen größer bin. Nur das kann man natürlich alles so ein bisschen spielen und steuern. Und im Padel stehst ja, hast ja einen Linksseitenspieler und einen Rechtsseitenspieler und der auf der linken Seite, also auf der Rückhandseite steht, der ist eher der Powervolle, der den Punkt ein bisschen mehr erzwingt. Und der auf der Vorderseite ist der so ein bisschen mehr den Ball aufbaut und ja, so ein bisschen mehr der Spielmacher, der Zehner. Während der auf der linken Seite eher so der Neuner ist. Ja, und also, da so Stoßstürmer. Carsten Janker mäßig.
Aus das, was du gerade erzählt hast, bist du definitiv der die Linksklatsche.
Exakt, ja. Deshalb mein Spitzname ja auch Schmetterschmidt.
Sehr gut, genau. Haben wir das auf jeden Fall auch nochmal gehört. Mega. In deutsche Nationalmannschaft, hilf uns mal ganz kurz und hilf mir vor allen Dingen auch mal, wie ist es aktuell, wie funktioniert das System? Das heißt, der Padel-Verband ist ja erstmal, ich weiß nicht, ob es mittlerweile geändert ist, aber ein eigener Verband, hat ja mit dem DTB noch nichts zu tun, auch wenn es da so ein bisschen hin und her ging. Zumindest das, was ich gelesen habe, sonst hilf uns gerne nochmal, das aufzuklären.
Ja, der DPV ist ein eigenständiger Dachverband für, also der DPV, Deutscher Paddelverband, ist ein eigenständiger Dachverband für den Paddelsport in Deutschland. Genau, auch wenn der DTB das auch gerne möchte, aber aktuell ist es der Deutsche Paddelverband, ja.
Und der Paddelverband, also ist dann quasi verantwortlich für die deutsche Nationalmannschaft, beruft die, sie stellt einen Trainer oder hilft uns doch auch da nochmal?
Genau. Also die ganze Turnierstruktur, die ganze Trainerausbildung, die Nationalmannschaften, die geschickt werden auf die Turniere. Also der Deutsche Paddelverband ist Mitglied im FIP, also in der internationalen Organisation für Paddel und darf dementsprechend auch die Nationalmannschaften stellen. Genau. Und das wird über den Trainer gemacht, mit dem Sportdirektor zusammen und dem sportlichen Leiter. Sportdirektor bin aktuell ich im Deutschen Paddelverband auch. Und genau, dann wird sich besprochen mit dem Teammanager, dem sportlichen Leiter, Sportdirektor und Trainer. Und die gucken dann die Rangliste, kennen natürlich die Szene, gucken sich die Turniere an, reden mit den Spielern und daraufhin wird dann die Nationalmannschaft gestellt, ganz genau, ja.
Wie oft oder wie viele Lehrgänge oder Fahrten, Turniere habt ihr dann gehabt oder hast du aktuell oder gibt es aktuell?
Also Turnieren kannst du jedes Wochenende spielen. Inzwischen, also die Turnierlandschaft ist inzwischen riesengroß. Also ich glaube, wir sind fast vierstellig inzwischen an Turnieren, die du also fast 1.000 Turniere, die in Deutschland im Jahr stattfinden. Ne? Natürlich in verschiedenen Größen, also von 100er, es gibt 250er, es gibt 500er, 1.000er, 1.000 und das Masters 1.500. Und dann kannst du dich natürlich so durch die Turnierlandschaft spielen und dich quasi da in der Rangliste hochspielen, in die Augen des Trainers spielen und genau, so funktioniert das.
Ich kenne das natürlich so ein bisschen, ist ja analog dem Tennis und gleichzeitig war so ein bisschen meine Frage, wo unterscheidet sich die Turnierlandschaft, wo sich quasi eigentlich jeder einkaufen und anmelden kann, hin zur Nationalmannschaft? Wie viel gibt's da vielleicht, wie viele Turniere, die dann wirklich darauf aus sind, dass nur der Verband dort irgendwo Teilnehmer stellen darf?
Also so Sichtungslehrgänge quasi. Genau, also da haben wir in der Regel im Jahr 4 Stück. Ja.
Vier Stück. Und wie läuft das ab? Das heißt, ihr
Aber
ladet
eigentlich
dann.
ist das ein genau, ein A-Kader und ein B-Kader, so sind wir strukturiert. Und dann laden wir die Leute zum Sichtungslehrgang ein, holen die Trainer dazu und dann wird quasi trainiert. 2 Tage lang. Oder was wir auch schon hatten, war ein Sichtungsturnier, das quasi wirklich jeder gegen jeden so Round-Robin-mäßig Turniere gespielt hat und ja, das einfach so ein bisschen was zeigen, was man aufs Parkett bringt, genau.
Kann man aktuell vom Padel leben? Also auch so als deutscher Nationalspieler sozusagen?
Nein, als deutscher Nationalspieler ernährst du dadurch keine Familie, also du kannst deine Kosten gut decken, also es kommen immer mehr, also es wird immer monetärer, also es gibt Sponsoren, die da reinkommen, da in erster Linie ist Cupra zu nennen, weil Cupra wirklich ein großer Sponsor der Turnierserie in Deutschland ist. Und durch so Sponsoren wird es natürlich auch attraktiver, es kommen auch mal spanische Teams für die Preisgelder nach Deutschland, was natürlich dann auch wieder das Niveau in Deutschland hebt und ja, also aber als davon eine Familie ernähren, das ist noch nicht möglich als deutscher Spieler, als spanischer Spieler oder als argentinischer. Also wenn du so in den Top-Rängen bist, dann geht das definitiv ganz gut und wird auch immer mehr so sein, dass das gehen wird. Aber als deutscher Spieler bist du nebenberuflich Paddelspieler, ja.
Du sprichst schon etwas an, dass die Szene per se sehr geprägt ist von Argentinien und Spanien. Ich hatte mal witzigerweise in die Weltrangliste Padel, ich glaube Ende letzten Jahres oder Anfang diesen Jahr, weiß gar nicht, mal reingeschaut. Ich glaube, ich habe ganze fünf, sechs Jungs gefunden, die nicht aus Argentinien, nicht aus Spanien kommen. Was machen die anders? Unabhängig davon, also die machen ja nichts, was uns noch nicht bekannt ist. Aber was machen die anders, dass die das so dominieren?
Also ich kann es ganz einfach erklären. Also ich selber hatte schon das große Glück, gegen genau diese Jungs zu spielen bei Welt- und Europameisterschaften. Also damals auch gegen die Nummer 1 der Welt. Es ist einfach so, du bist froh, wenn die ihren Pullover ausziehen gegen dich. Also das, dann merkst du so, okay, du hast sie vielleicht ein bisschen ins Laufen gekriegt. Also das ist für dich schon die Adelung. Also es ist da ist noch ein meilenweiter Unterschied. Da müssen wir ganz ehrlich sein. Also die Sache ist, wir sind alles gute Tennisspieler, die irgendwann zum Padel rüber geswappt sind und das seit, sag ich mal, jetzt dann inzwischen vielleicht seit 8 Jahren 2-, 3-mal die Woche machen so und nebenberuflich. Und das sind halt teilweise inzwischen, also in Spanien und Argentinien gibt es halt Generationen, die wachsen schon, die haben nie einen Tennisschläger gesehen, die wachsen als Native Paddelspieler auf und machen das dann halt 6-mal die Woche, 2-mal am Tag. Und das ist halt viel intuitiver, das ist was ganz anderes. Das ist also, ich würde behaupten, egal wem, gibt dem 8 Jahre lang Einzelstunden Tennis bei wem auch immer er will und lass den gegen mich Tennis spielen. Ich würde behaupten, der würde niemals gegen mich gewinnen. So. Und genauso ist es im Padel auch mit den Jungs aus Spanien. Da kommen halt ein paar für die Touristen, die auf Nationalmannschaftsreise gehen, ne? Und gegen uns antreten wollen. Aber wir machen das, also die Spanier machen das dann halt schon wirklich, seitdem sie klein auf sind. Und das ist deren Number-One-Sportart. Und die wachsen, werden damit groß, ne? Also das ist jetzt mal ganz drastisch ausgedrückt. Ich will uns nicht kleiner machen, als wir sind, um Gottes Willen. Wir sind, also haben schon geile Erfolge gefeiert, seit 7. Europameisterschaft, 10. Weltmeisterschaft in Katar. Also wir haben schon ein paar geile Sachen erlebt und erleben dürfen als deutsche Nationalmannschaft. Aber wenn man mal ganz realistisch ist, so zu Spanien und Argentinien, das sind einfach die beiden dominierenden Nationen. Da ist, also die werden wir die nächsten 20 Jahre nicht schlagen.
Okay, das hilft auf jeden Fall mal, um es einfach auch zu verstehen also aus deiner Brille, jemand, der sich doch auch in der Szene auskennt und auch den Unterschied erkennt. Klar, ne, Spitzensport, egal in welchem Bereich, lebt dann auch von Nuancen. Ne? Und so wie du es gerade beschrieben hast, sind das genau die Nuancen, die diese intuitive Sichtweise oder diese intuitive Handlungsschnelligkeit, was es ja dann letztlich auch ist, lebt ja dann auch davon, wie viele Stunden, und das sagte ja jeder Trainer, egal ob's leitbildorientiert ist oder nicht, je mehr Stunden, desto besser wirst du halt einfach in irgendetwas. Und na klar, wenn du qualitativ dann auch noch Mitspieler
Exakt.
hast, die dem gerecht werden, dann ja, zahlt das definitiv ein auf deine. Nicht umsonst ist ja auch, und jetzt nochmal die kleine
Ja.
Brücke zum Tennis, gibt es ja auch diese Tenniscamps, Rafael Nadal und Co. Egal aus welcher Nation, wo die herkommen, wenn du einmal da warst, hast du halt einfach irgendwie auch nochmal eine andere. Na, hast nochmal einen Boost in deinem Spiel wahrscheinlich auch, ne?
Ja, oder du gehst zu Pilz und Asche, da gibt's das auch.
Ja, genau. Danke. Werde ich auf jeden Fall machen. Jonas, Paddel, ich würde es ganz gerne nochmal so rum, also nochmal den Schwenk hinbekommen. Paddeltrainer, beziehungsweise vielleicht auch, wo willst du gerne hin? Jetzt habt ihr gesagt, so eine eigene Paddelschule. Finde ich super spannend. Weil ich da denke auch, da gibt es noch sehr viel Potenzial, auch was gute Padel-Trainer angeht, finde ich, gibt es noch sehr, sehr, sehr viel Potenzial. Klar, wir sind in Deutschland, auch wenn ich da wieder mein Instagram-Feed aufrufe, glaube ich, Platz 5 bis 10, was so die Wachstumsraten an Padelplätzen, also in Europa angeht. Das heißt, wir sind ja trotzdem noch irgendwie hinter Schweden und ich glaube auch Holland und sowieso ein bisschen die südlichen Länder wie vielleicht auch Frankreich, aber auch Italien. Also was so die Wachstumsraten angeht, das ist das, was ich wahrnehme. Was denkst du, was macht einen guten Padel-Trainer aus? Oder wo wollt ihr euch vielleicht auch positionieren, dass Padel doch noch ein bisschen mehr wächst? Weil nächstes Ziel ist ja auch so aus Sportartsicht, vielleicht sogar schon 28, spätestens 32 olympisch zu sein. So habe ich es zumindest wahrgenommen. Viele, viele Fragen in einem. Mal
Ja.
gucken, ob du es entwirrt bekommst. Ja.
Ja. Also fangen wir mal mit Olympia an. Also 28 ist, glaube ich, der Drop schon gelutscht. Aber für 32 ist es tatsächlich noch möglich. Und das wäre natürlich eine absolute geile Wertschätzung, ne? Also wenn das funktionieren würde, wäre ganz fantastisch. Ich sehe uns da, glaube ich, eher mit der Wachstumsrate der Plätze aktuell ist super. Also wir machen fast jedes Jahr 120% Wachstum. Also wenn man vor 3 Jahren noch sich die Padellandschaft in Deutschland angeguckt hat, standen wir irgendwo bei 120 Plätzen. Inzwischen stehen wir bei irgendwo über 800. Also year over year immer so 100 bis 120% Wachstum. In Europa gesehen sind wir da, glaube ich, eher in den Top 10 als den Top 5. Also gerade wenn du Dänemark, Holland, Belgien, Frankreich, Italien und vor allem aber Schweden, hast du es ja auch angesprochen, siehst. In Schweden, die haben ein Zehntel von uns an Einwohnern. Ich glaube, die haben so 7, 8 Millionen Einwohner, Schweden. Wir haben um die 80, ein paar mehr und haben 800 Plätze. Und die haben auf die, also, ne, und die Schweden haben 8000 Plätze. Das heißt, die haben 10-mal so viele Plätze bei 10-mal weniger Menschen. Und das ist natürlich eine ganz andere Hausnummer, ne? Also, da hat es dann Deutschland leider in dem Moment ein bisschen verschlafen gehabt, ein bisschen träge gewesen. Was sich aber gerade hoffentlich ändert. Und um auf die dritte Frage einzugehen, mit der Paddelschule, es gibt noch nicht sehr viel Expertise in Deutschland, ne, weil es halt einfach noch eine junge Sportart ist. Es braucht ein paar Leute, die es gut spielen, das ist das eine, aber dann müssen die, die es gut spielen, müssen natürlich auch bereit sein, so ihre Expertise ein bisschen weiterzugeben als Trainer. Und dadurch fallen dann nochmal ein paar durchs Sieb natürlich. Aber dadurch, dass einfach so die Menge größer wird, dadurch die Spitze auch breiter wird, dadurch ist einfach mehr Expertise im Land und dadurch wird es auch über die Trainer dann ein bisschen besser kommuniziert. Und das ist natürlich sowas wie so ein Circle, wie sowas immer größer wird, ne? So eine Spirale, die immer weiter nach außen geht, weil das dann natürlich exponentiell ist und genau weitergetragen wird von den Trainern.
Neben dieser, ich sag mal, quantitativen Betrachtung, was denkst du, was macht qualitativ einen guten Padel-Trainer aus? Und würdest du sagen, der braucht ein paar andere Skills als ein Tennistrainer? Oder siehst du das eigentlich sehr ähnlich, weil es vielleicht so ein paar Grundfähigkeiten gibt von einem guten, ich nenne es jetzt einfach mal Rückschlag-Sportart-Trainer?
Ja, also ich sag mal, in der Trainingsdidaktik, in der Trainingsorganisation ist eine Padelstunde der Tennisstunde sehr, sehr ähnlich, ne? Weil du vom Aufbau da sehr nah beisammen liegst. Natürlich musst du darauf achten, weil der Fokus im Padel natürlich auf dem Doppel liegt. Es ist ja eine Doppelsportart und im Tennis liegt der Fokus ja eher auf der Einzelsportart. Musst du natürlich gerade diesen Teamcharakter so ein bisschen stärker positionieren und so ein bisschen dieses Gesamtgefüge schaffen als den Individualisten, den Einzelnen aufzubauen. Wobei das natürlich auch wichtig ist, dass jeder seine Stärken da rausarbeitet. Aber ganz wichtig ist natürlich, dass du wirklich ganz gezielt versuchst, Doppel zu kreieren, die dann quasi zusammen schlagfähig sind. Ne?
Die vor allen Dingen auch gut matchen miteinander. Ne? Also das sehe ich, ich komme ja selber nun aus einer Mannschaftssportart und du hast natürlich recht, da gibt es natürlich auch unterschiedliche Aufgaben in denen. Das ist vielleicht beim Padel einfacher, weil jeder irgendwie trotzdem, auch wenn du es für uns so schön als Neuner und Zehner Spielgestalter und Abschlussspieler beschreitet hast, gibt es ja trotzdem auch ganz viele Situationen, wo du einfach die gleiche Aufgabe hast, nämlich den Ball einfach wieder reinspielen, so ungefähr. Was denkst du, was trotzdem, also jetzt nochmal zurück, sorry, wenn ich da ein bisschen nachbohre, was brauchen Trainer, um eine Mannschaft zu kreieren, also zwei Teilnehmer, so die kleinste Mannschaft, die ich jetzt bezeichnen würde, im Vergleich zu einem guten Einzelspieler? Also wo ist da der Unterschied? Vielleicht auch in deiner Trainingsgestaltung, also der Herangehensweise, sorry, nochmal.
Ja, also du musst natürlich Gefüge schaffen, ne? Also du es ist ja klar, dass jeder Spieler seine Stärken und seine Schwächen hat, ne? Und in dem Moment, wo du natürlich dem einen seine Schwäche auftrainieren willst, was bei dem anderen die Stärke ist, musst du natürlich auch das Verständnis des Besseren schaffen, zu sagen, ey, wir gehen heute da oder den nächsten Monat haben wir den Schwerpunkt. Das ist bei dir Stärke formen und euch als Team formen, ne, ist es vielleicht jetzt nicht individuell auf dich zugeschnitten, sondern wir gehen jetzt erstmal eher mal bei dem anderen rein, weil da einfach eine was aufzuarbeiten ist. Einfach so dieses Verständnis zu schaffen, dass es eine Teamsportart ist, das ist, glaube ich, das Wichtigste, ja.
Auch so ein bisschen aus aktuellem Anlass, würdest du sagen, dass du den Jungs auch Teamtaktiken zur Verfügung stellst einfach? Also klar, es gibt so ein paar Prinzipien im Padel, zumindest habe ich so wahrgenommen, was man machen möchte, wo man hin will, aber gibt es auch so die Form oder die Möglichkeit, taktisch zu denken?
100%ig. Also die Taktik ist im Padel der Baustein schlechthin. Also ne, das ist das Gerüst. Also du musst quasi die Taktik füllen mit deiner Technik. Es ist nicht, dass die Technik die Taktik bestimmt, sondern die Taktik bestimmt die Technik. Ja, also du willst quasi ganz klare Marschroute. Wir gehen viel über die Mitte. Wir bauen das Spiel auf, bis der Finisher kommt, bis wir dann das Feld öffnen gegen das Glas und dann Gas geben. Also so du kannst es druckvoll spielen, du kannst es easy spielen, du kannst es von hinten spielen, du kannst es vom Netz aus aufbauen. Und da musst du halt ganz klar definieren, was du als Team erreichen möchtest, ne? Und das ist ganz klar auf der taktischen Seite, ja.
Gib mir mal so nochmal, also du hast gerade so ein, zwei angeschnitten. Gib mir mal als ambitionierter Padel-Spieler mal so einen Hinweis, welche zwei findest du, vielleicht Taktiken findest du am effektivsten oder vielleicht auch würdest auch jemanden nahelegen, der jetzt da sagt, Mensch, komm, Jonas, brauch dich als Trainer. Meine nächste Ambition ist mal so ein 100er gewinnen oder so ein 200er, 250er mal irgendwie ein Halbfinale spielen oder so. Was sind so vielleicht
Geil.
Prinzipien oder Taktiken, wo du sagst, Mensch, da will ich eigentlich, die würde ich dir erstmal, wenn du die gut kannst, hast du mal so 70, 80% Rüstzeug?
Okay, also Taktik Nummer eins, No Fault Policy. Also wirklich keinen Fehler machen. Zu sagen, ey, wir spielen nicht die schönen Bälle, wir spielen nicht die schweren Bälle, wir spielen die Bälle, die auf jeden Fall reinkommen, die wir kontrollieren können. Wir gehen gar nicht zu nah ans Glas, wir gehen gar nicht zu nah ans Gitter, sondern wir positionieren die Bälle alle relativ mittig. Alle durch die Mitte, gar nicht zu nah ans Glas, ganz easy. Wir wollen keine Fehler machen, weil im Endeffekt, gerade auf so einem Level 100er, 250er oder ambitionierter Breitensportler, gewinnt nicht der, der mehr Punkte macht, sondern es verliert der, der mehr Fehler macht. Ganz einfach. Klare Grundregel. Es gewinnt nicht der, der mehr Punkte macht, es verliert der, der mehr Fehler macht. Das ist Grundregel Nummer eins. Grundregel Nummer zwei, sind wir in der Defensive, sind wir hinten an der Grundlinie, versuchen wir ruhig zu bleiben. Wir versuchen uns schön, ruhig, gut zu bewegen, klar gegen den Ball zu arbeiten und nicht irgendwie den Ball jetzt zwingend an dem Gegner vorbeizuspielen oder jetzt den Lob genau in die Ecke zu setzen, sondern auch hier. Wir bleiben ruhig. Wir geben unserem Gegner erstmal die Möglichkeit, den Punkt zu machen. Also, aber genauso geben wir ihm auch die Möglichkeit, den Fehler zu machen, ne? Also, es ist nicht, also erstmal diese Ruhe reinzubringen ins Spiel. Der Spanier sagt immer auch, als wir Deutschen dann unsere Trainingslager in Spanien hatten, immer, also das Wort, was wir die ganze Zeit gehört hatten, war tranquilo, tranquilo, Leute,
Ruhig,
tranquilo.
ruhig.
Ne, weil einfach macht's langsam, spielt es langsamer. Es geht nicht darum, es schnell zu spielen. Als am Anfang, so wenn man das erste Mal auf dem Platz steht, gewinnt der, der mehr drauf hat und besser trifft. So, aber irgendwann verstehen die Leute, wenn der drüben schnell spielt, dann gehe ich einfach ein Stück vor. Ich gehe nicht nach hinten zum Gras, sondern ich gehe nach vor, weil der Ball kommt ja wieder zurück. Dann habe ich eine schön hohe Ausgangsposition, einen guten Winkel übers Netz und kann dann damit arbeiten. Deshalb also tranquilo.
Geil. Hilf
Genau.
mir, werde ich auf jeden Fall. Wir haben am Samstag vor, mal wieder eins zu spielen. Werde ich probieren, gleich mal
Ja,
mit
geil.
anzusetzen. Ja, sehr gut.
Ja, mach das mal. Mach das mal.
Ja, tranquilo, tranquilo wird auf jeden Fall der Ausgangsspruch oder die Teamtaktik.
Ja,
Ja,
sehr gut.
nehme ich.
Sehr gut.
Cool. Jonas, erstmal vielen Dank für für die ganzen Einblicke. Padel, was vielleicht auch noch mal so, wir haben viel über die letzten Jahre deine Erfahrung gesehen, auch so ein bisschen ein paar Pläne, was ihr mit der Tennisschule beziehungsweise was ihr mit Filz und Asche vorhabt. Wo siehst du dich in 5 bis 10 Jahren? Wo siehst du Padel Deutschland in 5 bis 10 Jahren?
Ich sehe mich in 5 Jahren mit zwei wundervollen Kindern, meinem Hund und meiner Frau, ein glückliches Leben führen. Und nein, natürlich auch, also wir wollen unsere Tennisschule stärken, also wir wollen gar nicht groß expandieren, wir wollen einfach so das Ganze, was wir machen, wollen wir auf dem Level weiterführen, wollen uns da gut weiterhin positionieren. Was Padel angeht, will ich definitiv auch meine eigene Padel-Schule haben und viele funktionierende Mannschaften, die auch in den höchsten Ligen in Deutschland vertreten sind und da um die Titel mitspielen, mit Sicherheit haben. Und genau, also das sind so die Major Plans gerade.
Wo siehst du Padel Deutschland in 5 bis 10 Jahren? Auch als jemand, der, das hatte ich glaube ich ganz vergessen bis jetzt, auch im Verband viel mitgearbeitet hat und aktuell ja auch eine Position hat?
Auf jeden Fall möchte ich uns bei jeder Europameisterschaft und jeder Weltmeisterschaft vertreten sehen, also dass wir uns es schaffen, uns immer zu qualifizieren. Und dann will ich uns eigentlich auch mindestens unter den Top 6 in Europa sehen, also sowohl bei den Damen als auch bei den Herren. Ich denke mal, dass wir sind eine Sportnation, dass das Potenzial ist dafür da. Nur müssen da noch ein paar Mühlen angeschmissen werden, dass es so weit kommt. Aber da geben wir uns vom Verband die größte Mühe, dass das passiert, ja.
Sehr gut, dann vielleicht wirklich jetzt letzte Frage in dem Kontext. Was denkst du, wann wir Europameisterschaften in Deutschland haben, im Padel? Und gibt's, oder wenn es schon Pläne gibt, wo ist es am wahrscheinlichsten?
Dass wir tatsächlich die Location Deutschland als Europameisterschaftsaustragendes Land haben. Ui,
Genau.
also infrastrukturell, sage ich mal, ist da natürlich noch ein bisschen was zu machen. Also es gibt jetzt schon so vereinzelt Orte wie Köln oder Hamburg, wo die Infrastruktur da wäre, um sowas zu organisieren, weil wir einfach da genug Indoor-Plätze haben und du brauchst für so eine Meisterschaft einfach klare, sichere Verhältnisse, ne? Und das geht in dem Moment hauptsächlich Indoor. Klar, ist natürlich auch ein monetärer Faktor, das kostet natürlich auch ein bisschen Geld. Ganz schwierig zu sagen. Also aktuelle Pläne gibt es dazu so noch nicht zu kommunizieren und wann das so, also umso früher, umso besser, kann ich dann nur sagen, ja.
Wollte gerade fragen, ob du noch einen Wunsch zumindest dazu äußerst, wann du es dir wünschen würdest. Ja.
Ach, also was haben wir jetzt? 2025, so 2029 wäre doch schon schön.
Okay, geil.
Das
Super. Dann
ja.
danke dir für das Interview, danke dir für die ganzen Insights, auch vielleicht für meine persönliche Brille, dass du da den einen oder anderen Impuls geben durftest und konntest. Alles Gute für dich, für die Family, ja, erstmal dazu und logischerweise aber auch für die Tennisschule. Wir lassen oder ich würde mir wünschen, dass wir da vielleicht in Kontakt bleiben im
Sehr gerne.
Kontext Padel-Schule und auch Expertise so in diesem ganzen Trainertum, weil ich denke auch, dass wir da hier infrastrukturell ein bisschen was machen können, Deutschland da Potenzial hat und habe da auch so ein bisschen den Wunsch und den Schiele so in die Richtung. Mal gucken, was draus wird, aber ja, würde ich mir freuen, dass wir in Kontakt bleiben. Und zu guter Letzt, deine letzten Worte, zu unserem Interview.
Ja, vielen Dank, Phil. Es war sehr erfreulich, das ganze Interview. Es hat echt Spaß gemacht und ich glaube, wir hatten sehr guten Flow, die gleiche Wellenlänge. Wir reden unter Sportlern und da sind wir wieder bei dem Punkt, ne? Sportler haben einfach einen guten Vibe miteinander. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
In dem Sinne, danke, sportfrei und bis zum nächsten Mal.
Sportfrei.
Wir hoffen, euch heute wieder einen spannenden Einblick in die Welt des Sports gegeben zu haben. Für uns bei SpoMind ist Sport auch unmittelbare Persönlichkeitsentwicklung. Und wir glauben, dass auf dieser im Training und Coaching, insbesondere bei jungen Athleten und Athletinnen, ein besonderes Augenmerk und ein Fokus liegen sollte. Wenn auch du dich in diesem Bereich weiterentwickeln möchtest, dann schau doch gern einmal bei www.spomind.de vorbei und informier dich über aktuelle Themen, Seminare und Termine bei uns. Egal, wo du diesen Podcast hörst, du findest auf einer Extra-Seite unsere Shownotes mit klickbaren Links zu unseren Kontaktkanälen sowie weiteren Informationen zu unseren Gästen. Für mehr spannenden Input bleibe gerne bei unserem Podcast am Ball. Abonniere uns in der Podcast-App deiner Wahl. Schick uns gerne dein Feedback, deine Anregungen, deine Wünsche. Wir freuen uns über jede Meldung von euch und werden diese entsprechend berücksichtigen. In diesem Sinne, lass uns doch gemeinsam wachsen und die Zukunft des Sportes innovativer und gleichzeitig menschlicher gestalten. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Stärke beginnt bei uns im Kopf.
Free audio post-production by Alphonic.com.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude. Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude. Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.